Guten Morgen. Ihr seht schön fresh aus. Wie kann das auch anders sein nach einem Avocado-Tanz? Bewegung tut gut. Avocado ist ja auch sozusagen ein Beauty- oder ein Pflegeprodukt, ne? Genau. Ja, wir starten heute in das Thema Gebet. Und ja, wir starten auch in das Thema Gebet, weil wir uns vorbereiten wollen auf die Gebetswoche im September. Aber ehrlich gesagt, ist es auch einfach das Thema, was Gott gerade auf unser Herz gelegt hat. Haben wir auch so als Gemeindeleitung empfunden, die letzten Male, die wir zusammen waren, dass wir wirklich gespürt haben, wie Gott uns an dieser Stelle wirklich anspricht. Und ja, mir ging es so am Anfang des Jahres oder eigentlich schon vor Start des Jahres, dass ich richtig gespürt habe, wie Gott zu meinem Herzen redet über Gebet und mir das so aufs Herz legt, hier einfach noch mehr anzuschließen, noch mehr reinzugehen. Und irgendwie dachte ich, dass es so eine Phase am Anfang des Jahres wird und dann kommt das Jahr und dann geht's los. Aber ich merke, nein, das bricht nicht ab, sondern es bleibt so. Und das ist auch richtig, richtig gut. Wir hatten im Mai diesen Jahres, hatten wir den Alan Hood bei uns zu den Tiefertagen. Ich weiß nicht, wer dabei war, wer sich noch erinnern kann. Ja, also für mich war das eine ganz, ganz wichtige Zeit, eine ganz entscheidende Zeit. Und vieles von dem, was so besonders wichtig war, war gar nicht unbedingt das, was er in den Gottesdiensten gepredigt und gesagt hat, sondern war einfach das, was so zwischen den Zeilen passiert ist. Und ich möchte euch kurz so von einem Moment erzählen. Also das war vor dem Freitagabend, wo wir das erste Mal hier alle zusammengekommen sind. Wir hatten so den Tag geplant und alles vorbereitet. Und wenn man einen Gastsprecher hat, auch der hat bei uns zu Hause im Keller, haben wir so eine Mini-Wohnung, wo er gewohnt hat. Und dann kümmert man sich darum, dass er versorgt ist. Und ich habe alles getaktet. Und dann, als alles fertig war, im Laufe des Tages kam er dann so, okay, und wann können wir jetzt in die Gemeinde fahren? Dann meinte ich, ja, heute Abend ist das Treffen und wir treffen uns vorher zum Beten und so. Ich hatte ihm das eigentlich auch alles gesagt. Meinte, nein, nein, aber vorher zum Beten. Und dann kam raus, er wollte schon den ganzen Nachmittag hier verbringen. Und wir waren alle nicht da, wir waren alle noch in der Stadt verteilt, ne? Und dann musste ich alles schnell umplanen. Und dann haben wir kam einfach hierher und ich habe den Hauptraum aufgeschlossen. Wir haben dieses kleine Ding hier genommen und ihr würdet nicht glauben, was so ein kleines Böckchen hier bewirken kann. Es kann den ganzen Raum voll machen, einfach mit Lobpreis. Genau, wir haben ein bisschen gebastelt, eine ganze Weile ehrlich gesagt, um unsere Handys zu verbinden und das zum Laufen zu kriegen. Und dann war einfach, startete dieser Nachmittag hier im Hauptraum. Und ich hab so gemerkt, wie Gott mich wieder mit was verbunden hat, wo ich ganz viel und lange drin war. Aber ich hatte irgendwie gemerkt, an diesem Nachmittag, ich habe lange nicht mehr hier an diesem Ort gebetet. Ich habe meine Gebetszeiten woanders gemacht. Und da, wo man betet, irgendwie verändern sich damit auch ein bisschen die Zeiten. Die waren irgendwie anders. Und so waren wir einfach hier in dem Raum. Und Ellen war auf dieser Seite vom Raum und ist hier einfach gelaufen. Wir haben nicht zusammen gebetet. Wir haben einfach nur hier die Musik angehabt. Wir haben das Wort Gottes genommen. Wir haben gebetet. Ich habe die Seite vom Raum genommen. Also hat Platz, man tritt sich nicht auf die Füße hier, ne? Und wir haben einfach den Nachmittag hier verbracht im Gebet. Und was so besonders war an diesem Nachmittag, war einfach für mich zu merken, wie das so nach Hause kommen ist. Auch sogar an den Ort, wo ich so oft und so viel gebetet habe. Und habe gemerkt, Gott führt mich dahin zurück. Und das Schönste daran war, zu merken, dass ich habe das Wort genommen, dass ich nicht einfach Bibelstellen nur bete oder an Leute denke, sondern dass, ja, ich gebe mich selbst hin vor Gott, aber in diesem Moment, selbst wenn man für Sachen betet, die in der Zukunft kommen, das ist dieser Begegnungsmoment, wo er so voll da ist. Wo Jesus einfach da ist. Und seine Gegenwart alles verändert. Und klar, ich bete auch und wir alle, wir beten und glauben für Dinge, auch die in der Zukunft liegen und die wir noch nicht erlebt haben. Aber selbst während wir das getan haben, in dem Moment ist er einfach so stark da. Und ich bete dafür, dass wir Hunger nach ihm bekommen, aber dieser Hunger ist da in dem Moment und die Antwort auf den Hunger ist auch da in diesem Moment. Ich kann es nicht richtig beschreiben, aber es war was mich zurückgeholt hat, auch zu einem Rhythmus, den ich an dieser Stelle, muss ich echt leider sagen, losgelassen hatte. Und es war wunderschön. und wahrscheinlich eins der entscheidendsten Dinge für mich an dem Wochenende. Und ihr Lieben, wenn wir über das Thema Gebet reden, dann weiß ich, dass so eine Initialreaktion die sein kann, ja, ich weiß, ich müsste mehr beten. Ja, kennt ihr das? Dieses kriechende, schlechte Gewissen, was auf einmal hochkriecht in dir und denkst, ja, ich weiß und aber und ich habe doch meine Serie geguckt und nicht die Zeit so eingesetzt oder sowas. Darum geht es mir heute nicht. Und es geht mir auch nicht um die Frage, was ist die eine Formel, die den ganzen Unterschied macht? Und mit dieser Formel holen wir den Himmel auf die Erde oder diese Art des Betens, wenn du es genau so machst, mit diesen Schritten. Das ist nicht der Punkt. Sondern, ihr Lieben, wenn wir über Gebet reden, Gebet ist im Kern unsere tiefe, tiefe Freundschaft, unsere tiefe Beziehung mit Gott. Mit dem Heiligen Geist, der unser Beistand ist, der immer da ist, der sogar dessen Tempel wir sind. Mit Jesus, der durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Und mit dem liebevollen Vater, der auf uns mit Augen der Liebe schaut, der uns definiert, der total für uns ist. Und Gebet, und das ist jetzt eigentlich war das schon die Einleitung und gleichzeitig ist es schon der erste und der allerwichtigste Punkt. Gebet ist immer zuallererst diese Freundschaft mit Gott. Und ich will eben gar nicht aufrufen zu mehr Leistung, aufrufen zu irgendwie Punkten, sondern ich glaube, wir sind eingeladen in diese tiefe, tiefe, tiefe Freundschaft mit Gott. Amen. Danke für das Amen. Und ich kann mich an diesen Punkt erinnern, ich weiß nicht, den kennst du bestimmt auch aus deinem Leben. Und wenn nicht, dann bist du eingeladen, diesen Punkt kennenzulernen, wo ich gemerkt habe, dass diese Begegnung mit Gott, dass sie noch viel, viel schöner ist, dass sie wertvoller ist, also dass diese Zeit des Gebets wertvoller ist als die Dinge, die ich mir wünsche durch Gebet. Ich habe als Kind gelernt, meine Wünsche zum Herrn zu bringen oder Dinge einfach zum Herrn im Gebet zu bringen. Aber ich kann mich so krass an diesen Punkt erinnern, wo ich gemerkt habe, Moment mal, die Begegnung an sich ist so viel kostbarer als das, was ich mir wünsche. Und selbst wenn ich alles kriegen würde, worum ich gerade gebetet habe, sofort, was ich jetzt gerade habe in diesem Moment, ist kostbarer als die Erfüllung all meiner Gebetspunkte. Und da möchte ich uns hinführen. Darum geht's, dass wir an dieser Stelle landen, dass wir dort sind, wo wir merken, hier finde ich Erfüllung. Und diese Offenbarung, die kommt nicht durch Wissen, die kommt nicht dadurch, dass ich sie erzähle, sondern die kommt durchs Tun, kommt durch Erfahrung. Und Jesus sagt in Johannes 15, und diese Bibelstelle ist wunderschön, aber wir werden sie jetzt gar nicht in der Tiefe behandeln. Ich möchte sie uns einfach nur kurz vorlesen. Johannes 15, ab Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Ihr Lieben, das ist das, wozu wir gerufen sind, zu dieser Freundschaft mit Gott. Und Jesus sagt das nicht zu der großen Menge, sagt es nicht zu Tausenden von Menschen, sondern er sagt diesen Satz kurz bevor er ans Kreuz geht zu seinen engsten Freunden, zu seinen Jüngern. Und er sagt zu ihnen, hier ist jetzt ein totaler Paradigmawechsel. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern ich nenne euch Freunde. Ich habe mich euch gezeigt. Ihr wart mit mir zusammen. Ihr habt eine Freundschaft mit mir aufgebaut. Ihr habt eine Beziehung aufgebaut. Und ich nenne euch Freunde, weil ich alles mit euch teile. Und übrigens, wenn ihr betet, wenn ihr in meinem Namen betet, dann wird der Vater euch das geben. Und in diese Freundschaft sind wir eingeladen. Und ihr Lieben, Gebet ist nicht ein Unfallplan. Auch, dass wir jetzt gerade das Gebet betonen, ist nicht ein Unfallplan, sondern ich glaube, das ist Plan A von Gottes. Das ist genau sein Anliegen für mich und für dich ist, für jeden von uns. Und ich möchte heute mit einigen wenigen Punkten, wir machen heute eine Einleitung, heute muss nicht alles gesagt werden, preist den Herrn dafür, möchte mit euch einen Mann anschauen, der wirklich zum Thema Gebet viel zu sagen hat, aus dem Alten Testament, so ein Held des Alten Testamentes und wirklich ein Mann des Gebets, und das ist Daniel. Und nachdem wir festgestellt haben, Punkt 1, Gebet ist zuallererst Freundschaft, werden wir jetzt einfach noch drei weitere Punkte über Gebet rausarbeiten. Und damit wollen wir in die nächste Zeit starten. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte von Daniel. Wenn nicht, die ist gar nicht so lang, die kann man echt schnell lesen, im Buch Daniel im Alten Testament. Und ich werde jetzt ein bisschen voraussetzen, dass viele von uns die Geschichte schon kennen, und wir gehen wirklich so in kleine Passagen rein. Daniel ist also einer, der weggeführt worden ist ins Exil. Ist ein gläubiger Jude, der in Babylon lebt. Und unter einem Herrscher, der absolut nicht Gott nachfolgt. Und in einer echt interessanten und schwierigen Situation steckt Daniel drin. Und jetzt gibt es diese Situation, dass Nebukadnezar, der König von Babylon, der Herrscher, einen Traum hat, der ihn sehr beunruhigt. Dummerweise kann er sich aber wohl nicht mehr an den Traum erinnern, oder er mag ihn nicht sagen, das weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden Fall erwartet er von all seinen Beratern, Magiern, Traumdeutern, Weisen, wie auch immer man sie nennen möchte, dass sie ihm den Traum sagen, den er geträumt hat in der Nacht, und die Bedeutung. Das kann keiner. Darauf sagt er, okay, ich merke schon, ihr nehmt mich nicht ernst, ihr wollt mich an der Nase rumführen, ihr müsst alle sterben. Und der hat also eine ganze Crew von solchen Leuten, das ist für ihn wichtig gewesen, diese Berater um sich herum. Und nun lässt er diese Scharfrichter ausziehen, um all diese Menschen umzubringen. Und was macht Daniel, als er das hört? Wir sind im Daniel Kapitel 2, und zwar ab Vers 16. Daniel aber ging hinein und bat den König. Also Daniel fragt nochmal nach, was ist hier eigentlich passiert, was ist los? Er hört die Story. Und jetzt geht Daniel selbst zum König und bat den König, ihm eine Frist zu gewähren, damit er dem König die Deutung verkünden könne. Darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück und teilte die Sache seinen Gefährten mit, Hanania, Misael und Asaja, damit sie von dem Gott des Himmels Erbarmen erflehen möchten wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Gefährten samt den übrigen Weisen von Babel umkämen. Also, was macht Daniel? Seine allererste Reaktion ist Gebet. Er geht erstmal zum König und sagt, ich brauche hier kurz Zeit, weil ich erwarte Gottes Eingreifen. Seine erste Reaktion in so einer Not ist die, Moment mal, er sagt selbst dem König, ich brauche kurz Zeit. Und dann geht er zu seinen Freunden und wir lesen, dass er sagt, wir müssen beten. So sieht's aus, kommt, lasst uns zu Gott gehen, lasst uns sogar vor ihm flehen, damit sie vor dem Gott des Himmels Erbarmen erflehen mögen. Dazu ermutigt er. Und es berührt mich. Wir haben es hier mit einem jungen Mann zu tun. Die meisten Bibelkommentare sagen, ein Teenager wahrscheinlich. Vielleicht 15 oder 17, 18, 19, 20 Jahre. Sowas in dem Dreh. Und sein erster Gedanke ist Gebet. Wisst ihr was? Daniel weiß, wer Gott ist. Wir lesen jetzt weiter in Vers 19. Hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht, also in einem Traum oder einer Offenbarung, bei Nacht das Geheimnis geoffenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Daniel begann und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbeten haben. Denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Wisst ihr was? Ich glaube, dass sogar das, was Daniel gebetet hat, dass er das auch schon wusste, bevor die Antwort kam.
Weil er sagt, unser Gott ist der. Er ist der, wir sind in seiner Hand. Er setzt Menschen ein und er setzt sie ab. Der König, der die Riesenbedrohung gerade war, der ist in der Hand meines Gottes. Und alles, was wir wissen müssen, kommt sowieso von ihm. Jede Weisheit kommt von ihm, jeder Verstand kommt von ihm. Alles kommt von ihm. Und ich empfinde das so eine Kraft, die Daniel uns hier zeigt, dass seine erste Reaktion Gebet ist. Und ihr Lieben, wir haben diese Reaktion, wenn wir wissen, dass wir Gott brauchen. Wenn wir wissen, ich habe es nicht alleine drauf. Und manchmal müssen wir kommen oft an solche Grenzen, wo uns alles wegrutscht. Aber eigentlich ist es noch schönere, ist dort zu sein, selbst wenn man in den Turbo schalten könnte und noch seine eigenen Dinge ausprobieren könnte. Zu wissen, Gebet ist meine erste Reaktion, weil ich es nicht kann und Gott es aber kann. Gott kann alles. Gott ist drüber. Und dieser zweite Punkt, den heißt, Gebet ist stärker als wir. Und Jesus hat, als er hier auf der Erde gelebt hat, er hat uns das gezeigt, er war im Gebet gegründet. Er hat sich immer wieder zurückgezogen und all das, obwohl er Gott ist, hat er uns gezeigt, wie ein Leben aussieht, was aus Gebet herauskommt. Und wir können in der Bibel verfolgen, dass desto mehr die Menschen kommen, desto mehr Menschenmassen kommen, desto krasser die Wunder sind, desto mehr passiert, desto mehr zieht Jesus sich zurück. Er braucht Gebet. Gebet ist die Kraft seines Lebens. Und wir haben gesagt, Gebet ist im Kern zuallererst immer diese Freundschaft. Aber Gebet setzt das frei, was der allmächtige Gott tun kann. Und selbst Jesus hier auf der Erde hat gesagt, Vater, ich brauche dich. Ich mache nichts von mir aus, sondern ich will das tun, was ich dich tun sehe. Und es ist eigentlich krass, wenn wir unser Leben anschauen. Und ich meine, wir sind nicht Jesus. Aber so oft leben wir so, als wenn wir stärker wären als er. Ne? Ich glaube, wir alle würden dem übereinstimmen, dass es wichtig ist. Aber unser Leben ist oft faktisch. Nicht von dem, was wir denken oder sagen, aber faktisch von dem, was wir tun, ganz schön atheistisch geprägt. Weil wir eigentlich so leben, als wenn wir es alles könnten. Dabei ist Gott der, der über allem ist. Er hat diese Macht. In seiner Hand ist alles. Von ihm kommt alles. Und es gibt diese Bibelstelle im 2. Chroniker 7, Vers 14. Ich schlag mal schnell rüber. Ach, ich bin mit links immer gar nicht so gut. Aber es ist diese ganz bekannte Stelle, wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, jetzt bin ich auch schon da, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Ihr Lieben, an dieser Stelle ist ein Punkt drin. Wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt und betet. Und das ist ein Punkt, mit Gebet erkennen wir an, Gott ist stärker als wir. Und es ist ein Schritt von Demut. Es ist ein Schritt, den Gott total liebt, weil er so gerne zeigt, wer er ist und wie er ist und dass er stärker ist als wir, dass er mehr kann. Wenn wir beten, dann können wir in der Zeit nicht arbeiten. Dann können wir in der Zeit nicht Pläne machen, nichts leisten, sondern wir kommen in Demut vor Gott. Und sagen, ich kann es nicht alles. Ich brauche dich. Aber in diesem Moment fängt Gott an zu wirken. Das ist so eine simple Gleichung, aber sie ist wirklich wahr. Und Gott kann, wenn er etwas tut, durch unser Gebet in kurzer Zeit mehr tun, als wir in unserem ganzen Leben tun können. Und ich weiß, das ist eine Wahrheit, von der ich Gott immer wieder bitte, dass er sie mir offenbart, damit mein Leben wirklich so aussieht. Und ich kann mich daran erinnern, als mein Mann und ich vor vielen, vielen Jahren Jugendarbeit gestartet haben in der Gemeinde. Wann war das? 1996? Okay, wir sind uns einig, es war 96. Es war keine glorreiche Zeit. Wir waren eine sehr kärgliche Jugendgruppe. Wir waren 10 Leute, mal waren wir 12 und manchmal 15. Wir waren echt nicht so die Gruppe der attraktivsten Personen. Es war, manchmal waren wir so ein, wir waren ein bisschen so ein jämmerlicher Haufen. Wir haben es echt probiert. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben. Wir haben den Raum auch schön gestaltet. Wir dachten, es wäre schön. Es war grottenhässlich. Wir haben ihn orange getupft. Wer macht sowas? Mit Schwammtechnik. Wir haben alte Möbel angekarrt, weil wir dachten, es wäre cool. Genau. Also wir haben uns echt, wir haben uns Mühe gegeben. Aber wir sind, wir blieben dieser Haufen, der wirklich nicht sehr attraktiv war. Und wir kamen aus einer schwierigen Phase heraus. Viele von uns waren so richtig verletzt. Viele Beziehungen waren gerade so auseinandergerissen. Also, und es war echt, echt, echt schwer. Und was richtig schwer war, war, keiner wollte richtig mitmachen. Jeder wollte, dass wir alles richtig gut machen. Und jeder hatte auch ein bisschen andere Anschauung davon, wie das aussieht. Und wir hatten echt wenig Ahnung, muss man auch dazu sagen. Aber wir kamen einfach nicht zusammen. Und wir haben so viel probiert. Wir haben so viele Initiativen gestartet. Und irgendwann waren wir so richtig am Ende, so wie ich es eben gesagt habe. Und wir haben gesagt, Mann, irgendwie, was sollen wir Jugend machen? Lass uns aus der Jugend eine Gebetsgruppe machen. Lass uns einfach beten. Und wir haben einfach angefangen, unser ganzes Programm zu streichen und einfach zu sagen, wir beten. Wir kommen zusammen und wir beten. Wir suchen Gott. Das ist so, es ist nicht erfüllend, was wir machen, es ist anstrengend, wir sind alle unglücklich. Wir suchen Gott. Und ihr Lieben, ich weiß gar nicht, warum wir nicht früher auf den Gedanken gekommen sind. Wir hätten uns da echt eine Zeit sparen können, oder? Und Gott hat es geliebt. Und Gott hat eingegriffen. Und Gott hat Dinge getan. Und ich weiß gar nicht, warum und wie. Aber er hat es gemacht. Und ich weiß, dass es innerhalb von ganz kurzer Zeit auf einmal einen Switch gab. Und an einem Jugendtreffen, es war dann so wie so ein Hauskreis bei uns zu Hause, kam nicht eine Person, sondern oh, es waren so fast, also wir waren ja nur eine kleine Gruppe, aber ich glaube, es kamen 7 oder Personen an diesem einen Termin auf mich zu, von alleine, und haben gesagt, sie wären bereit mitzuhelfen, was sie denn tun könnten. Und ihr müsst verstehen, bis dahin habe ich das Essen eingekauft, wir haben alles vorbereitet, wir haben uns alles gekümmert, wir haben danach abgewaschen, wir haben alles gemacht. Und immer wenn ich gefragt habe, ob jemand helfen möchte, kam so, nee. Und an diesem einen Tag, und ich habe gar nicht gefragt, aber wenn wir beten, dann bewegt sich Gott. Und wir haben erlebt, wie in ganz kurzer Zeit Gott uns total verändert hat. Und aus diesem einen Hauskreis wurden 4 Hauskreise und aus den 4 Hauskreisen wurden 8 Hauskreise. Und das alles innerhalb von Monaten, von ganz wenigen Monaten. Und Gott hat sich einfach bewegt. Aber Gott kann durch Gebet das tun, wenn wir sagen, du bist stärker als ich. Und ich brauche dich. Ich brauche dich wirklich. Punkt 3. Gebet wächst mit einem Rhythmus, den wir haben. Und wir blättern einfach mal im Buch Daniel ein paar Seiten weiter. Wir springen nur 4 Kapitel weiter, aber ihr müsst wissen, jetzt ist Daniel circa 80 Jahre alt. hat einen kleinen Zeitsprung gegeben. Ist auch schon ein paar Herrscher weiter, ja? Und hier ist jetzt der König Darius eingesetzt über das Reich. Und Daniel ist mittlerweile einer der höchsten Berater des Königs, eigentlich der höchste. Und die anderen Berater des Königs sind eifersüchtig auf ihn, weil er so viel Gunst hat und weil er so viel Einfluss hat. Und sie suchen irgendetwas gegen ihn. Sie wollen ihn anschwärzen beim König und sie finden nichts. Was für ein schönes Zeugnis. Und dann haben sie die Idee, das Einzige, was sie tun können, wo sie wissen, darin können wir ihn fangen, ist, wenn es um seinen Glauben geht. Und so überreden sie diesen König dazu, dass er ein Edikt erlässt, dass einen ganzen Monat lang niemand etwas erbitten darf, auch nicht beten darf zu irgendeinem Gott, außer zu dem König selbst. Der König schnallt die ganze Nummer überhaupt nicht, er unterschreibt das Ding, gibt dem ganzen Siegel. Und so tritt es also in Kraft. Und jetzt möchte ich lesen einfach nur Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Und er fiel 3-mal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz so, wie er es zuvor immer getan hatte. Krasser Satz, oder? Wir haben jemanden, der ist 80 Jahre alt. Und wir lesen hier, dass er das immer so zuvor getan hatte. Dass er dreimal am Tag auf seine Knie geht. Mit 80. Wow. Vor Gott. Und Gott dankt und betet. Und ich habe früher häufig, erstmal habe ich nicht geschnallt, dass er schon so alt ist. Und was das bedeutet, was hier für eine Kraft drin ist. Und dann habe ich gedacht, Mensch, der Kerl, wenn er doch nur geschnallt hätte, dass man auch in Gedanken beten kann. Man muss es doch nicht alles immer laut und offensichtbar machen. Das wäre doch viel, viel besser gewesen. Aber was hier rüberkommt, ist, dass Daniel seinem Leben eine Regelmäßigkeit gegeben hat. Und dass er gesagt hat, Gebet ist für mich eine Priorität. Und ich lebe aus Gebet. Gebet ist Beziehung zu Gott. Und diese Beziehung, die möchte ich pflegen, mehrmals täglich, ganz bewusst. Und ich glaube, dass Gott, dass Daniel hier so was Kostbares gefunden hat, dem war total bewusst, was er macht. Das war ein schlauer Mann. Ich glaube, in dem Moment, wo es öffentlich wurde, wusste er, worum es geht. Aber er hatte einen Schatz, der größer war als sein Leben. Und das war diese Verbindung mit seinem Gott im Gebet. Diese tiefe Verbindung. Und ich glaube, dass er völlig bewusst auf seine Knie gegangen ist und das gemacht hat, was er immer gemacht hat. Was er gesagt hat, ich will lieber das tun, als mein Leben zu bewahren. Und das ist krass, darüber muss man mal nachdenken, was das für ein Schatz für Daniel war. Und aus diesen regelmäßigen Gebeten glaube ich, dass diese Verbindung mit Gott, dass sie immer und immer tiefer wird und immer mehr wächst. Und wir wissen, dass die Story so richtig gut ausgeht. Daniel landet in der Löwengrube, aber Daniel passiert überhaupt nichts. Und Daniel wird rausgenommen und ich glaube, der König, der hat seine erste Gebetsnacht seines Lebens erlebt in dieser Nacht, weil er selber ein schlechtes Gewissen hat, steht da, er fastet. Und Gott stellt sich zu Daniel. Aber Gott stellt sich noch viel mehr zu Daniel als nur in diesem einen Moment. Gott offenbart in dem Buch Daniel seinem Freund, wie die Zukunft aussieht. Und ihr Lieben, wir lesen heute noch die Offenbarung von Daniel. Und wir schauen nach und wir orientieren uns daran, Gott, wie geht es weiter mit der Erde? Wo geht es hin? Was hast du geplant? Und das hat er diesem Freund damals verraten. Warum? Weil Gott diese Beziehung zu Daniel so ehrt und so liebt. Und weil er seinen Freund ehrt und gerne sein Herz mit ihm teilt. So wie wir es aus Johannes 15,15 gelesen haben. Er nennt uns Freunde und er hat uns alles gesagt. Und Lieben, die Bibel sagt, zum Beispiel in 1. Thessaloniker 5, Vers 17, betet ohne Unterlass. Kolosser 4, Vers 2, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und wir können, ich glaube, es ist nicht möglich, nichts zu tun, außer zu beten, wenn wir daran denken, dass wir irgendwie uns hinknien, die Hände falten und nonstop reden. Dann werden wir irgendwann schlapp machen, vielleicht die eine früher, der andere später. Vielleicht schaffen einige hier von uns 10 Stunden. Aber irgendwann müssen wir was trinken. Irgendwann müssen wir schlafen. Die meisten von uns müssen arbeiten. Manche haben Kinder zu versorgen. Wir wissen, dass das so nicht geht. Aber wir sind eingeladen in diese dauerhafte Verbindung mit Gott. Und ich glaube, dass die wächst und dass die da rauskommt, wenn wir diese regelmäßigen Zeiten haben. Dass es dann viel, viel leichter ist, in dieser dauerhaften Verbindung zu leben. Und viele von euch, wir haben schon gehört von diesem Bruder Laurence, ein Mönch aus Frankreich aus dem 17. Jahrhundert, der es sich zu seinem Lebensauftrag gemacht hat, herauszufinden, wie er jeden Moment in dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes leben kann. Und was so interessant ist, wenn man darüber nachdenkt, wir haben schon öfter von ihm gehört oder auch mal Passagen vorgelesen, erzählt aus seinem Leben, das war nie ein großer Prediger. Es war nicht mal irgendwie ein Leiter, jemand mit leitender Verantwortung. Es war ein Mann, der einfach in der Küche eines Klosters arbeitete. Aber er hat einen Briefaustausch gehabt und hat sozusagen viele Briefe darüber geschrieben, was er erlebt. Und in diesen Briefen schreibt er, wie er lernt, seine Gedanken, sein Herz, seine Aufmerksamkeit, seine Worte immer wieder hin zum Herrn zu lenken. Und das Interessante ist, dass dieser Mönch, der hat regelmäßige Gebetszeiten. Das gehört einfach zu seinem Tagesablauf dazu. Ich denke, das wird ganz, ganz früh angefangen haben und dann überall wird es feste Zeiten einfach gegeben haben, die nur dem Gebet gewidmet sind. Aber aus diesen Zeiten heraus ist sowas übergeschwappt in sein ganzes restliches Leben. Und er hat angefangen zu merken, Mensch, wenn ich den Teller abwasche oder wenn ich in der Küche bin und hier meine Arbeit mache, dann kann ich verbunden sein mit Gott und immer mehr verbunden sein mit ihm. Und er schreibt, dass das zu einem dauerhaften, stillen, aber wunderschönen Gespräch seiner Seele mit Gott geworden ist, die sich einfach durch die Tage durchzieht. Und dass er größte Freude und, er schreibt, Verzückung, herrliche Verzückung immer und immer wieder findet da drin. Und ihr Lieben, der Punkt, den ich machen möchte, ist, es ist nicht einfach irgendein Mann, dem das aus Zufall passiert ist, sondern ich glaube, es ist ein Mann wie Daniel, der feste Zeiten für sich genommen hat, wo er sagt, ich stehe vor Gott. Und diese Zeiten sind so wie so eine Wasserquelle und aus der heraus sprudelt es dann dauerhaft in den Alltag. Und es kommen überall diese unvorhergesehenen und wunderschönen Begegnungen mit Gott. Und ich möchte uns das nahebringen. Das passiert nicht einfach, nur weil wir es uns wünschen, sondern wir müssen anfangen zu gucken, wo kann ich regelmäßig Zeit mit Gott verbringen. Und eine Sache ist mir total wichtig, niemand wird als Beter und als Profibeter geboren. Niemand von uns. Wenn du denkst, oh, das, ich weiß nicht, ich kenne voll viele Leute, die sind's, aber ich bin's nicht so richtig. Niemand wird so geboren. Jeder muss es lernen. Und wir alle, wir lernen es aus diesen Momenten heraus, die wir reservieren. Und ich habe mich wirklich nochmal wieder ganz neu bewusst festgelegt und inspirieren lassen und erlebe das seit einiger Zeit, wie schön es ist, regelmäßige Zeiten zu haben. Und ich mache es wie Daniel. Ich habe morgens eine Zeit, habe mittags eine Zeit, habe abends eine Zeit. Und ich genieße das, dass aus dem heraus was Neues passiert. Dass ich merke, ich bin dauerhaft verbunden mit Gott. Und ich merke im Alltag, in diesen ganz, ganz simplen Situationen, dass der Weg zurück in die Gegenwart Gottes, dass er, also die ist ja sowieso da, aber dass ich schneller auf die Idee komme, daraus zu leben. Ja. Und ich merke, es sind einfach die kleinen Sachen. Irgendwas klappt nicht oder unser Sohn ist unzufrieden und frustriert, irgendwas ist. Und ich fange nicht an, erstmal die ganzen eigenen Strategien zu testen, sondern ich nehme ganz schnell ihn und sage, komm, lass uns kurz beten. Gott hat eine Antwort. Komm, wir machen das zusammen. Und viel, viel schneller immer wieder an diesen Punkt zu kommen, wo Gott sich erweisen kann. Ich probiere gerade hier schon mega zu kürzen. Es gibt einige hier, glaube ich, die so richtig krass gerne joggen. Ich gehöre nicht zu dieser Spezie, aber ich habe mir schon so oft erzählen lassen, dass sie sagen, am Anfang ist es schwer, aber wenn man anfängt, es ein bisschen mehr zu machen, dann kommt man zu diesem Punkt, wo man fast abhängig davon wird und wo es so eine richtige Freude wird. Also so, wo man es so genießt, dass man erfüllt ist davon, wenn man joggt. Wie gesagt, ich rede von was ich an dieser Stelle nicht erlebt habe, aber mir geht es so mit Gebet. Sie angefangen habt, diese Zeiten zu reservieren. Und die müssen nicht 5 Stunden lang sein, aber es können kurze Zeiten sein. Und ich fange einfach an, mich da drin zu trainieren. Und ihr Lieben, man kann es lernen. Und dann lernt man, es ist richtig schön zu finden. Und man lernt, dass es unsere Freude wird, dass es unsere Quelle wird. Und das ist, was der Bruder Laurence als Verzückung beschreibt. Und das kann jeder von uns lernen. So wie du lernen konntest, mit dem Löffel zu essen, so wie die meisten von uns lesen gelernt haben oder schwimmen oder Fahrrad fahren. Das ist total lernbar für jeden von uns. Und vor allem, wenn wir es lernen, wunder, wunder, wunderschön. Letzter Punkt. Und dann damit möchte ich schließen. Gebet ist vielseitig. Wir haben es eben schon in dieser Passage gelesen von Daniel, dass Daniel einfach auf seine Knie fällt, 3-mal am Tag und dass er sich verbeugt vor Gott, dass er betet und dankt. Wenn wir ins Kapitel 9 gehen, da hat Daniel gerade die Schriften von Jeremia entdeckt und hat die Verheißung gelesen, dass nach 70 Tagen Exil, dass Gott sein Volk zurückbringen möchte. Und er liest es und fängt an zu beten. Und wieder geht er auf seine Knie und er fängt an, Buße zu tun für sein Volk und sagt, Gott, wir haben uns wirklich an dir versündigt. Wir haben so viel falsch gemacht. Er fängt an zu flehen. Er nimmt sich selbst mit rein und sagt, wir haben gegen dich gesündigt. Wir brauchen dein Erbarmen. Zeig dich uns. Komm du, vergib, höre du. Und dann lesen wir in Vers 20 folgende, wie Gott ein Engel schickt und ihm antwortet und sagt, ab dem Moment, wo du dich aufgemacht hast zu beten, habe ich gehört. Und ich bin zu dir gesandt worden, weil du ein viel geliebter Mann bist. Und was ich so interessant finde, ist hier, was wir auch wieder bei Daniel, aber überall im Wort Gottes sehen können, dass Daniel nicht nur ein Ritual oder ein Gebet hat, sondern dass er verschiedene Dinge macht, dass er sich vor Gott niederkniet und dass er ihm damit zeigt, Gott, ich gehöre dir. Ich lege mein ganzes Leben vor dir ab. Ich verneige mich vor dir, ich ehre dich, aber ich kann auch nichts alleine, ich brauche dich. Und das ist was Wunderschönes. Ich liebe diese Pose oder diese Position, so vor Gott zu sein. Und Daniel, dann hören wir, dass er im Gebet ist. Dass er wahrscheinlich einfach für sein Volk betet. Vielleicht auch für den Herrscher, unter dem er dient. Und dann lesen wir, dass er fleht. Also er macht verschiedene Dinge. Und hier lesen wir, dass er das Wort nimmt, dass er damit betet, dass er wieder andere Dinge tut. Wir lesen im Wort Gottes von Danken, von Loben, von bekennendem Gebet, proklamierendem Gebet, Fürbitte, von Gebet der Stille und Hören auf Gott, vom prophetischen Gebet, vom Sprachengebet, von so vielen mehr. Aber das Wichtige, was ich heute ausdrücken möchte, ist, dass Gebet vielseitig ist, so wie wir auch. Und ich glaube, dass wir eingeladen sind, diese Facetten von Gebet, den Reichtum von Gebet zu entdecken. Und das macht unser Gebetsleben total lebendig und schön. Und dazu möchte ich uns richtig herzlich ermutigen. Ich habe erlebt, dass es Knoten löst. Einfach, wenn ich mich darauf einlasse, diese Facetten kennenzulernen. Und ich möchte mit dem letzten Bibelvers schließen, aus Epheser 6. Da geht es um die Waffenrüstung. Und da beschreibt Paulus, dass wir es zu tun haben mit finsteren Kräften, die uns angreifen, die gegen uns sind, dass wir einen Feind haben. Und deswegen sollen wir die Waffenrüstung Gottes ergreifen, was keine physische Waffenrüstung ist, sondern ihr merkt es schon, das steht dann, dass wir unsere Lenden umgürten mit Wahrheit, dass wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit anziehen, dass wir an den Füßen gestiefelt sind mit der Bereitschaft, Zeuge zu sein für das Evangelium des Friedens, dass wir den Schild des Glaubens ergreifen, den Helm des Heils, das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und jetzt Vers 18. Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet, mit all diesen verschiedenen Arten des Gebets, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Und Gott sagt also, dass er uns reinruft in dieses immer wieder drinbleiben, dranbleiben im Gebet, aber auch in diesen ganzen unterschiedlichen Arten des Gebets. Und ich hoffe, dass jetzt nicht rüberkommt so, Gebet und jetzt noch so viele verschiedene Sorten, uiuiui, das klingt sehr anstrengend, sondern das kommt, hier öffnen sich lauter Türen, lauter Dinge, die wir kennenlernen können, lauter Dinge, die wir erforschen können und wo wir drin lebendig werden können. Und lauter verschiedene Facetten, die alle zurückspielen dahin, dass wir diese Freundschaft mit Gott ausbauen. Und das ist meine Frage jetzt abschließend an dich. Kannst du glauben, dass du zu dieser Freundschaft mit Gott gerufen bist? Du ganz persönlich. Kannst du glauben, dass es das Erfüllendste ist, was es auf der Erde gibt? Ja? Und kannst du glauben, dass es dein Leben verändert, wenn du in dieser Freundschaft, wenn du in diese Freundschaft mit Gebet investierst? Und ich möchte dich einladen in eine Challenge für diese Woche. Ich nenne es die Daniel Challenge. Ich möchte dich einladen, dass du morgens, mittags, abends, dass du in deinem Tag Platz machst für eine Zeit des Gebets. Es muss nicht jedes Mal eine Stunde sein, es kann 5 Minuten morgens sein, 10 Minuten mittags oder 5 Minuten mittags und 10 oder 15 Minuten abends oder 10. Aber ich möchte dich einladen, dich festzulegen und sagen, Gott, ich möchte das ausprobieren. Ich möchte den Rhythmus des Gebets ausweiten. Wenn du da schon längst bist, super. Wenn du genau an diesem Ort bist, bete für deine Geschwister, dass wir den alle finden. Ja? Und wähle nicht nur bewusst die Zeit, sondern frag auch den Herrn, welche Facette von Gebet darf ich mehr kennenlernen? Wo möchtest du mich hineinführen? Ich liebe es, mein Gebet zu starten mit Danken. Und seitdem ich das mache, hat sich mein Gebetsleben total verändert. Weil ich einfach mit Dank zu Gott komme und ihn anschaue. Aber es ist nicht alles vom Beten. Und dann einfach den Herrn zu fragen, wo möchtest du mich hinführen? Was kann ich mehr lernen? Und dritte Frage, in welcher Position darf ich beten? Oder möchtest du, dass ich lerne zu beten? Und für mich ist zum Beispiel auch dieses Knien vor Gott etwas, was ich total liebe. Und was mir total hilft, mich auf Gott zu fokussieren und auch mich mit allem, was ich bin, ihm zu unterstellen. Aber es gibt andere Zeiten, da hebe ich einfach die Hände zu ihm. Ich stehe alleine im Wohnzimmer, meistens spät abends, das Licht ist ein bisschen an, die Nachbarn von schräg gegenüber könnten rein theoretisch voll reingucken und die würden mich dann sehen, ganz alleine, wie ich im Wohnzimmer stehe und meine Hände zu Gott hebe. Das ist, glaube ich, ein komisches Bild, aber völlig egal. Es ist schön, vor Gott zu stehen. Und einfach mich ihm hinzugeben. Und also meine Challenge ist, möchtest du morgens, mittags, abends dabei sein? Möchtest du das machen, nicht um irgendwie deinen Check zu machen, sondern die Freundschaft mit Gott zu vertiefen? Auf verschiedene Arten und Weisen und auch mit verschiedenen Haltungen. Und so wie Daniel das damals gesagt hatte, als er nicht das Fleisch vom Herrscher essen wollte, meinte er zu dem Aufseher, lasst uns doch mal einfach eine Zeit probieren und dann guck mal. Und so möchte ich dich einladen, eine Woche zu nehmen und zu schauen. Und gerade mittags hast du vielleicht gar nicht lange Zeit. Aber vielleicht hast du einfach diese 2 Minuten, wo du einfach irgendwo dich kurz absonderst, einfach ruhig wirst vor Gott. Und sagst, Gott, du bist hier, ich nehme dich wahr. Einfach in dieser Gegenwart Gottes drin zu bleiben. Kommt ihr nach vorne? Wir haben hoffnungslos überzogen. Ich habe den Kollegen gesagt, ich habe heute eine kurze Botschaft. Sie war so kurz, dass ich Angst hatte, dass wir nach 10 Minuten fertig sind. Dann habe ich noch ein bisschen länger gearbeitet. Wir sind auf dem Weg, ne? Lass uns einfach beten. Herr, du bist hier. Wir haben von dir geredet und wir haben über Gebet geredet. Und eigentlich wollen wir dich kennen. Wir lieben dich. Und ich bete, dass du unsere Herzen ergreifst. Immer und immer mehr ergreifst. Und dass du uns das hineinziehst, was du schon immer für uns hattest. Plan A. Ich bete, dass hier Menschen sitzen, die dich immer und immer mehr tief kennen, als wirkliche Freunde. Und ich bete, dass in Berlin, dass es eine Stadt ist, wo du ganz, ganz viele Freunde hast. Menschen, die dich von Herzen kennen. Und ich bete, dass das passiert, was ganz normal stattfindet, da wo du gute Freunde hast. Dass du dich verherrlichst. Sei das irgendwie ganz offen und sichtbar oder sei das auf so einem Weg wie mit Bruder Laurence, wo einfach Jahre und Jahrhunderte später Millionen von Menschen das lesen, was er geschrieben hat. Herr, ich danke dir, dass du gut bist und dass du mit Gebet in uns wirkst, dass du unser Leben prägst und veränderst, aber dass du auch diese Welt veränderst. Und Herr, ich bete, dass du uns in diese Freundschaft zu dir ziehst. Ich bete, dass du jedes Herz ermutigst, auch jedes Herz, was sich schnell rausrechnet und diese Botschaft irgendwie für andere Menschen hört. Herr, ich bete, dass du uns zeigst, dass du uns rufst, diese tiefe Freundschaft mit dir. Und ich möchte beten, dass wir Erfüllung da drin finden, den größten Schatz unseres Lebens. Und so erweiter du unser Land. Führ uns einfach in Neues hinein. Amen.